inklusive Süßigkeiten. Ja, mir gefällt das noch. Aber Weihnachten ist ja viel, viel mehr als das. Weihnachten hat nämlich einen sensationell neuen Zeitabschnitt eingeläutet in der Weltgeschichte. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen. Da geht es darum im Galater 4, Vers 4 und 5. Und ich lese gerade mal die Bibelstelle. Da heißt es: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. In diesen paar Worten wird uns die Bedeutung von Weihnachten tiefer erklärt. Es geht also nicht um eine stille Nacht, um angenehme Gefühle. Mag das jedem gönnen, der das hat. Aber es geht um viel mehr. Gerade die Original-Weihnacht, die hat ja gar nichts von dem gehabt. Weder schöne Gefühle, mindestens zum Teil nicht. Oder irgendwie so still. Ich weiß nicht, ob es so still war, steht im Stall. Gut, die Kinder haben sicher auch geschlafen. Aber auf jeden Fall heisst es da jetzt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Man kann sich auch fragen, ja, wieso dann erst jetzt? Wieso nicht schon voran? Es sind immerhin etwa 1200 Jahre vergangen, seit Gott die 10 Gebote den Menschen gegeben hat. Und jetzt seitdem hat die Welt definitiv gemerkt, wir können nicht zur Erlösung kommen durch die Gesetze. Es geht nicht. Wir haben so viel Zeit gehabt, um das zu probieren. Der Mensch ist unfähig. Und so ist also das Zeitalter vom Gesetz jetzt erfüllt gewesen. Die Epoche vom Alten Testament soll zu einem Abschluss kommen. Gott hat das so bestimmt. Gott, Jesus, er ist der Herr von der Zeit. Er ist der Herr von der Weltgeschichte und er hat es bestimmt. Punkt. So ist es. Jetzt gibt es Phasen in unserem Leben, da heisst es warten. Oder wie jetzt hier ein bisschen, warten. Geduld haben. Ich hoffe, ihr seid da besser als ich im Geduld haben. Ich bin da immer noch fleissig am Buchstabieren. Und wenn noch Spannungen dazukommen, im Warten kann es einem ziemlich als Lebendiger gehen. Und doch ist es ja keine verlorene Zeit. Weil die Wartezeit von Gott angeordnet ist, hat sie einen Sinn. Und Gott will etwas bezwecken damit. Das ist ja eigentlich noch gut. Sogar dort hat es einen Sinn, auch wenn man das Gefühl hat, das hat gar keinen Sinn. Jetzt, wenn wir die Wartezeit vielleicht abkürzen, indem wir Spannungen loswerden, kann es sein, dass wir den Sinn von dieser Zeit eigentlich umgehen und es dann wie nicht lehren. Aber so eine Wartezeit ist manchmal vielleicht wie ein Diamant, der geschliffen wird. Ich denke, das ist etwas Mühsames, so geschliffen werden. Aber man wird kostbarer durch das. Manchmal warten wir auch darauf, dass Gott unsere Gebete hört. Geht es ja auch so? Es gibt immer noch Gebete, oder? Dann warten wir und warten wir. Und man neigt dazu, zum Denken, ja, weißt du was, es hat doch gar keinen Sinn. Und ich möchte uns Mut machen, wir auch, dass wir nicht aufgeben, diesen Gebet, dass man dranbleibt, ganz speziell in diesen Gebet. Vielleicht steht es ja kurz vor dem Durchbruch. Vielleicht ist bald der Zeitpunkt da, wo es kehrt. Wo der letzte Tropfen im Kübel ist und dann fließt es drüber. Der alte Simeon, der hat ja zur Zeit von dort gelebt, wo Jesus geboren worden ist. Und der kann unser Vorbild sein. Der Simeon, der hat eine Verheißung bekommen, dass er nicht würde sterben, bevor er den Trost von Israel, den Messias, würde gesehen haben. Und sein Lebenssinn war, warten. Ist ja nicht schlecht, oder? Der hat einfach gewartet. Und ich stelle mir vor, der ist regelmäßig, vielleicht sogar alltag in den Tempel gegangen und hat geschaut, ob er heute den Messias sieht. Tag für Tag. Und er hat gewartet und gewartet. Und immer wieder ist nichts gewesen. Immer wieder ist nichts gewesen. Und jetzt ist irgendwann der Tag gekommen, warum er das gewusst hat. Das muss ihm der Heilige Geist gezeigt haben. Seht ihr Maria und Josef und das Kindchen? Und in dem Moment hat ihm der Heilige Geist eingegeben, das ist ihn. Und der grosse Tag ist gekommen. Stell dir vor, er hat einen Tag vorher gesagt, ja, wisst ihr was, es hat keinen Zweck. Ich höre auf. Was der verpasst hat. Und darum lassen wir nicht nach, bleiben wir dran. Bleiben wir dran. Gott bestimmt auch unseren Zeitpunkt, auch deinen Zeitpunkt, wenn er eingreift. Und auch wie er eingreift. Wir wissen nicht, wann er eingreift und wie. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen seine Gedanken über uns. Und das kann uns einfach eine Hilfe sein. Das steht nämlich in Jeremia 29. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung. Friede, Zukunft und Hoffnung. Das hat Gott für uns im Sinn. Und zwar auch, wenn wir ganz einen anderen Eindruck haben. Und an dem können wir uns festhalten. Gerade auch in Zeiten vom Warten und von der Ungewissheit. Und dann ist es so wie gekommen, Gott hat also seinen Sohn gesendet. Der Paulus, der neigt ja dazu, dass er so weitreichende, umfangreiche Ereignisse in so kurzen Worten abhandelt. Wobei nicht nur er, auch andere in der Bibel, ist dann mal erstaunlich. Und das auch so, er beschreibt ein weltveränderndes Ereignis. Mit diesen paar Worten. Gott hat einen Sohn und er schickt den Sohn in seine Schöpfung hinein. Der Sohn muss den Bereich vom ewigen Leben verlassen und in Raum und Zeit eintreten. Wenn nur schon das ist ja ungeheuerlich, das ist gewaltig. Der Schöpfer geht in sein Geschöpf hinein und er verlässt den Ort, wo er ununterbrochen angebetet worden ist von den höchsten Engelwesen. Nur schon das, was für ein Abstieg. Und dann musste er Reichtum und alle Reinheit eintauschen mit dem Staub und dem Dreck von dieser Welt. Mit der Niedrigkeit als Mensch. Er hat seine göttliche Lebensform abgelegt und jetzt war er an die Schwerkraft gebunden. Ja, das ist für uns selbstverständlich, aber für ihn eben nicht. Nichts mehr war mit Flügen. Nichts mehr war mit Arbeiten der Engel delegieren. Nein, vorbei war. Und jetzt hat es geheißen, gehorchen. Den Eltern. Schwitzen. Müde werden. Körperliche Schmerzen bekommen. Ich weiß nicht, wo Jesus das erste Mal Schmerzen gespürt hat, bewusst. Das muss auch noch speziell sein. Das hat er vorher nie, eine Ewigkeit lang nie. Was für ein Abstieg. Vorher hat ja Gott schon viele Propheten geschickt, um seine Leute, seine Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und die Menschen haben die Propheten abgelehnt, zum Teil sogar umgebracht. Und jetzt hat Gott ja eigentlich allen Grund gehabt, zu sagen, das Projekt, das breche ich ab. Es ist vorbei. Aber statt dem hat er das stärkste Geschütz aufgefahren, das er überhaupt hatte. Seinen eigenen Sohn hat er in die Welt geschickt. Der Höhepunkt ist gekommen. Weihnachten ist der Höhepunkt von dem ganzen Anliegen von Gott, Menschen zu erreichen. Und dann hat Weihnachten angefangen. Und für uns ist das ja etwas Schönes. Also wenn ich Weihnachten höre, habe ich immer gerade positive Emotionen. Aber für Gott ist das der Anfang von einer unsagbaren Leidensgeschichte gewesen. Er hat nämlich gewusst, was die Menschheit mit seinem Sohn machen würde. Das hat er vorher schon gewusst. Er hat gewusst, wie sein Sohn im Garten Gethsemane auf Knie ringt und fleht. Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, nimm den Kelch weg. Er hat das Bild vorher schon gesehen, wie Blut schwitzt und wie er seinen eigenen Sohn muss einfach in dem Seich hineinlassen. Das war für ihn Katastrophe. Er hat das gewusst und trotzdem hat er seinen Sohn geschickt, vielleicht gerade darum. Und wisst ihr, was das heisst? Weißt du, was das heisst? Das heisst, Gott liebt dich. Habt ihr das Gefühl, es gibt einen anderen Grund, warum er das gemacht hat? Er liebt dich. Total. Du bist ein geliebter Gottes, ein geliebter Gottes. Er hat alles aufs Spiel gesetzt für dich. Und wisst ihr, wenn er an uns denkt, dann löst es etwas aus in ihm. Wenn er dich anschaut, ich kann mir vorstellen, dass er ein Lächeln aufs Gesicht bekommt. Ich habe das schon auch schon öfter mal, wenn unsere Kinder schlafen, dann schaue ich so an und denke, wow, so schön. Also nicht nur, wenn es ruhig ist, auch sonst. Und das macht etwas mit einem. Das Kind macht gar nichts. Und bei Gott sind wir auch wahrscheinlich etwa gleich, schaut er uns an und hat einfach Freude an uns. Und er sehnt sich wahrscheinlich auch, dass wir die Freude erwidern. Und so ist also Gott so in die Welt gekommen, geboren von einer Frau, wie es heisst. Also, guter Bruder Paulus. Die Information ist also nicht sehr etwas Außergewöhnliches, geboren von einer Frau. Ja, von wem denn sonst? Wieso schreibt er jetzt das? Das ist schon noch speziell, oder? Gut, das war eine Lady, vielleicht hätte er nicht so ganz draus gekommen, aber nein. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, dann hätte es diese Präzisierung nicht gebraucht. Aber weil Jesus Gott war, hätte er ja auch einen anderen Weg wählen können, einen einfacher auf die Welt zu kommen. Das wäre gar kein Problem gewesen. Aber jetzt hat der ewige Gott sich entschieden, durch Maria sich gebären zu lassen und auf die Welt zu kommen. Und so hat er eigentlich, bevor er den Auftrag wahrgenommen hat, den eigentlichen Auftrag, der unmittelbare, hat er 30 Jahre lang ist er Mensch gewesen. Einfach so hat er als Mensch gelebt. Man könnte jetzt denken, ja, für was hat es das gebraucht? Er hat Babysitter erlebt mit Windeln, mit Zähnen, mit auf dem Rücken liegen und ein bisschen zappeln, nichts können machen. Er hat Kinderzeit erlebt, Teenagerzeit, all das hat er durchgemacht. Ist schon bemerkenswert eigentlich. Bei uns muss immer alles so schnell gehen. So husch, husch. 30 Jahre lang hat er einfach so gelebt. Der hätte sich ja können vom Himmel oben runterbeamen lassen. Peng wäre da gestanden mit 30, oder? Und hätte angefangen, seinen Dienst zu tun. Hätte man meinen können. Warum hat er das alles auf sich genommen? Die Antwort werden wir nachher noch bekommen. Hat einen Grund gehabt. Aber auch seine Geburt ist ja ziemlich überraschend verlaufen. Wenn man bedenkt, bei Jesus ist es um die Person gegangen, mit der Person hat der wichtigste Mensch jeden Fuß auf die Welt gesetzt, was es überhaupt gibt. Und jetzt haben wir erwarten, er kommt in einem Palast auf die Welt. Und dann wird er nachher auf dem Palastbalkon und zeigt und Menschenmenge johlt und jubelt. Ah, dort, bei Jesus, der auf die Welt kam, hat gar niemand gejubelt. Vielleicht hat jemand noch Kuchen gebrüllt im Stall, aber sonst war nicht viel los gewesen. Und er ist nicht einmal irgendwo in einer Abstellkammer im Hinterhof auf die Welt gekommen. Er ist in Niemandsland, in einem Stall. Und es gibt auch Ausleger, die sagen, das war nicht ein Stall mit vier Wänden, sondern entweder ein offener Unterstand auf dem Feld oder so in einem Felsen, so eine Einbuchtung. Das hat es dort sehr häufig gegeben. Und dort in dem Stall, ah, so romantisch, ja. Die putzigen Tiere haben ziemlich Stank verursacht. Also die israelitischen Kühe, sie müssen auch mal, oder? Und darum, es war gar nicht so angenehm gewesen. Und die Geburt von Jesus zeigt uns, es ist Jesus nicht um sich selber gegangen. Es ist nicht um sich gegangen. Er hat mit dem sagen, ich setze ein Zeichen, ich setze mich zu 100% für die Menschen ein. Zu 100% mit Haut und Haaren, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Kein Mensch auf der Erde soll denken, ich bin zu schlecht. Ich bin zu wenig wichtig für Jesus. Und er sagt, nein, genau dich meint er. Genau dich will er mit in den Himmel nehmen. Und wo Jesus an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, ist er unter dem Gesetz geboren. Was heisst jetzt das? Das heisst, er ist in einer Zeitepoche auf die Welt gekommen, wo die Menschen durch Leistung, also durch das Halten vom Gesetz, hätten sollen vor Gott gerecht werden. Gott hat der Menschheit ja die 10 Gebote gegeben, nach dem Sündenfall, damit die Menschheit nicht ganz auseinandergeht, so von lauter Sünde, dass es nicht um sich greift, dass es wie so eine Ordnung ins Chaos bringen, wo entstanden ist, nachdem die Menschen von Gott abgefallen sind. Und wo Jesus geboren worden ist, hat Gott Vater von ihm verlangt, dass er das Gesetz auch haltet. Und zwar ganz. Obwohl er als Gottes Sohn ja über dem Gesetz gestanden ist, der hat es ja eingesetzt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Damit ist Jesus ein ungeheures Risiko eingegangen. Hätte er nur ein einziges Mal, in einer schwachen Sekunde, während in diesen 30 Jahren, nur eine schwache Sekunde, hat ihn einfach so zur Weise getrieben und dann zack, wäre es passiert und hat ein Gebot übertreten. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Dann wäre der Fluch über Jesus gekommen. Ein einziges Mal hat gelangt. Dann wäre der Fluch über ihn gebrochen und es hat für ihn kein Zurück mehr gegeben in den Himmel. Es hat kein Zurück mehr gegeben in den Himmel. Es hat nicht mehr zurück. Und Jesus selber war ja die letzte Hoffnung. Die letzte Möglichkeit zur Rettung. Das heisst, wenn er versagt hätte, dann wäre das Ende von der ganzen Menschheit und auch für ihn selber, weil er dann seine Reinheit für immer verloren hätte. Und ich muss euch sagen, das war für mich eine neue Erkenntnis gewesen, bei der Vorbereitung. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Jesus hat nicht nur sein irdisches Leben aufs Spiel gesetzt. Er hat sein ewiges Leben aufs Spiel gesetzt. Er hat es riskiert, dass er eigentlich Gottheit verliert. Und der Vater, wo er in Ewigkeit zusammen war, das ist, wow, ich finde das extrem. Das haut mich um. Das hat er riskiert. Und jetzt kann man sagen, ja gut, ja, wir kommen dann noch darauf. Ich meine, er hätte können sündigen. Es wäre möglich gewesen. Es ist krass. Und das hat er gemacht, damit er uns hat können loskaufen vom Gesetz. Uns, die wir gefangen sind unter dem Gesetz. Und da sind wir jetzt bei den beiden Zielen von Weihnachten. Das erste Ziel war, die loskaufen, die im Gesetz sind. Und jetzt ist so, das Gesetz hat ja von denen, die gegen das Gesetz gehandelt haben, einen Preis verlangt. Nämlich den Tod. Und wir reden da vom ewigen Tod. Das ist die ewige Trennung von Gott. Und es gibt nichts Schlimmeres als das. Nichts. Und davon hat uns Jesus loskaufen. Und um uns loskaufen, hat er müssen zwei Voraussetzungen erfüllen. Die erste ist eigentlich die, dass er selber nie hat dürfen gegen das Gesetz verstoßen. Und das hat er gemacht. Er war nie neidisch gewesen. Er hat nie schlecht über andere geredet. Er hat nie gestritten mit seinen Geschwistern. Dass das möglich ist, finde ich also heute noch unerkannt. Also, er hat nie reklamiert gegen die Eltern. Immer muss ich Geiss melken. Er war gehorsam. Er hat nie ein jüdisches oder ein römisches Gesetz gebrochen. Er war nie zu schnell mit dem Esel unterwegs. Er hat nie die Steuern zu spät gezahlt. Er war auch nachtragend. Wenn ihn jemand verletzt hat, das ist echt krass. Er hat ihn einfach normal weiter behandelt, freundlich. Er hat keinem Mädchen angeäufert. Er hat keine Sünde begangen. Und jetzt kann man eben sagen, ja gut, Jesus war ja Gott. Das ist ja für ihn ein Klacks, oder? Er war Gott. Wir müssen sagen, er war aber auch Mensch. Er war genauso Mensch wie wir. In unseren Emotionen, in unseren Gefühlen, genau gleich Mensch. Und dazu kommt noch das. Also Hebräer 4,15 sagt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jeder Mensch könnte diesen Vers zitieren. Und auch der am meisten versucht worden ist, was es überhaupt gibt. Und ihr müsst sagen, ja, Jesus ist mindestens so fest versucht worden wie ich. Das heisst, es gibt keinen Mensch, der mehr zur Sünde versucht worden ist als Jesus. Und das hat er alles müssen halten, damit er als stellvertretendes Opfer Forderungen vom Gesetz hat können erfüllen und uns hat können loskaufen. So ist er zu einem angemessenen Opfer geworden. Und die zweite Voraussetzung, er hat müssen sterben. Das war die zweite. Das hat er auch gemacht am Karfreitag. Und so hat er also den Zweck von Weihnachten erfüllt durch sein sinnloses Leben und durch seinen stellvertretenden Tod. Hat er also die Forderungen erfüllt, die das Gesetz gestellt hat und Menschen losgekauft, so dass Ketten vom Gesetz abgehen und die Tür aufgegangen ist in die Freiheit. Und da haben wir jetzt auch die Antwort auf die Frage, warum dass Jesus dann als, nicht als 30-Jähriger auf die Welt kommen musste, sondern als Kind. Er musste ein unmündiges Kind werden, um die Unmündigen zu retten. Und so ist er ein Kind geworden, um auch die Unmündigen loszukaufen. Jesus schenkt uns also Freiheit von dem Fluch. Und das ist an sich schon absolut genial. Also wenn man sich das überlegt, das ist mehr als man will. Das ist genial. Aber Jesus ist ja so grosszügig. Er hat noch eins oben drauf gegangen. Nämlich an Weihnachten geht es um das, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist das zweite Ziel von Weihnachten. Die Sohnschaft vermitteln. Und wenn wir jetzt da von Söhnen Gottes reden, das heisst nicht, dass da jetzt einfach ein männliches Kind gemeint ist und alle weiblichen Geschöpfe ausgeschlossen sind, sondern mit dem ist eine juristische Stellung beschrieben. Eine juristische Stellung, die Stellung vor Gott, wo sein eigener Sohn Jesus inne hat. Und Gott nimmt es jetzt an als seine Kind. Er adoptiert uns und nimmt das in die Stellung inne, wo Jesus von Ewigkeit her hat. Das ist mit dem gemeint, Sohnschaft. Das heisst also, Gott will dich in die ihm höchst mögliche Stellung setzen, die er hat. Das musst du dir mal aus dem Mund sagen lassen. Gott will dich in die ihm höchst mögliche Stellung setzen, die er hat. Stell dir das mal vor. Und das sind die beiden grösstmöglichen Geschenke, die es überhaupt gibt. Befreiung vom Fluch und Stellung als Sohn Gottes, beziehungsweise einfach Kind Gottes. Das ist wirklich enorm. Jetzt darf man aber etwas nicht vergessen. Bei jedem Geschenk, das wir bekommen, vielleicht haben wir auch eins bekommen, bei Weihnachten, vor allem Kind, die machen uns ja das vor. Die wissen genau, was man mit einem Geschenk macht. Man legt es aufs Nachttischchen und wartet über ein halbes Jahr. Ja, schön wäre es. Nein, gescheiter nicht, sonst läuft irgendetwas raus. Irgendwann. Man packt es aus. Und das ist bei dem Geschenk für uns genau gleich. Man muss es annehmen. muss es auspacken. Und weil Jesus der ist, der durch sein Leben und sein Tod uns das vermittelt und das wirksam wird, muss man Jesus in sein Leben einnehmen. Man muss ihm seine Schuld bekennen und ihn einladen, komm ins Leben, ich will mit dir leben. Du sollst mein Leben sein. Und in dem Moment geht der Fluch vom Gesetz ab. Das ist mega. Er hat kein Anrecht mehr an mir. Und er leitet auch die Sohnschaft, die Kindschaft auf uns. Wir sind sofort in der Stellung von Söhnen. Und ich sage jetzt das juristisch, das gilt auch für uns, für Frauen. Wir sind genau gleich eingesetzt wie Jesus. Und darf ich darauf hinweisen, was das bedeutet? Wenn wir so vor Gott stehen wie Jesus, dann sind wir Erben. Erben, sagt uns die Bibel auch schwarz auf weiß. Im Galater 4, Vers 7 heißt: Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Erbe. Ich habe letztes Mal gegoogelt, was der Bill Gates für ein Vermögen hat. Es gibt 83 Milliarden an. 83.000 Millionen, kann man auch sagen, oder? 83 Milliarden Dollar wahrscheinlich. Also das wäre schon reizvoll. Stell dir vor, du wärst allein Erbe. Also man möchte dem Herrn nicht den Tod gönnen, aber irgendwann müsste er mal gehen und du wärst noch so voll im Alter, wo du könntest etwas machen mit dem Geld. Da könnte man mega grosszügig sein. Ich meine, du könntest schon sagen, okay, ich tue irgendeine 70 Milliarden irgendeine Spende und dann hast du immer noch 13 Milliarden, was kannst du nicht ausgeben, das Leben lang. Es wäre noch reizvoll. Jetzt muss ich euch aber sagen, das Erbe von Bill Gates ist ein Brotkrümeli unter Gottes Tisch. Also das, was wir bei Jesus erben, ist, also vergleichsweise ist das von Bill Gates ein Brotkrümeli. So irgendein einziges. Wir sind ungeheuer beschenkt. Wir sind als Erbe. Was ist uns denn als Erbe versprochen? Das erste Mal das ewige Leben. In der Gemeinschaft mit dem lebendigen, allmächtigen Gott. Das heisst also, wenn wir sterben, werden wir ewig in dieser Gemeinschaft weiterleben. Und zwar nicht als Geist. Geist, wissen Sie, mit einem neuen Leib, mit einem Körper, wie den Jesus jetzt auch hat. Und mit dem Körper wird man nicht mehr sterben, mit dem Körper wird man nie mehr müde, hat man nie Schmerzen und man wird können dienen. Und das Dienen ist wie, ich weiß auch nicht genau, aber das muss sein, wie, man führt sich etwas mega Gutes zu. Also wenn du darfst dienen, dann wow, bummst du wie auf. Es ist mega, total erfüllend. Und dann wird das Erbe aber auch beschrieben in Matthäus 25, Vers 34, in dem Vers, wo es heißt: Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, gesegnet ihr meines Vaters, erbt das Reich. Also zum Erb gehört das Reich, wo Gott Vater gehört. Und ich kann ja sagen, der ewige Gott hat ziemlich grosses Reich. Das ist unendlich. Und zwar nicht nur unendlich gross, sondern unendlich schön. Das werden wir erben. Jetzt, was ist mit dem Reich gemeint? Dazu gehört sicher auch, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Die Bibel sagt uns, dass die jetzige Erde und Himmel wird vergehen und dass dann der neue Himmel und die neue Erde, das wird uns gehören. Wir werden Besitzer sein von dem. Das ist noch ein abstruser Gedanke. Aber es ist so. Und was das alles an Herrlichkeit einschließt, ist viel, viel mehr als 83 Milliarden. Viel, 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 viel mehr. Und jetzt ist es aber so, weil wir Erben sind und das Reich Gottes uns gehört, darum übernehmen wir doch jetzt schon Verantwortung in dem Sinne. Also das Reich Gottes in dieser Welt, das ist gemeint. Und darum kümmern wir uns doch jetzt schon um die Gemeinde, weil es wird ja mal unser Erbe sein in der Ewigkeit. Und es ist uns darum auch wichtig, dass sich die Gemeinde gut entwickelt. Ich interessiere mich dafür, was geht, nicht nur, was an der Front ist, sondern auch in den tieferen Bereichen. Ich gehe auf andere in der Gemeinde zu. Ich möchte Gemeinschaft mit ihnen leben. Sie gehören zum Reich Gottes. Wo meinem Vater gehört, muss ich mal wieder erben. Also in der Gemeinde investierst du dich in die eigene Zukunft. Es macht extrem viel Sinn, sich in die Gemeinde zu investieren. Findet ihr nicht? Ich finde schon. Extrem. Und darum empfehle ich euch, denkt viel über die Gemeinde nach. Denkt viel über die Gemeinde nach. Einfach mal so ganz grundsätzlich. Und auch, dass wir beten für die Gemeinde, dass wir uns in einem gesunden Mass aktiv beteiligt, auch was Beziehungen anbelangt. Wo Jesus vor rund 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem auf die Welt kam, war das sein Ziel. Er wollte nicht einfach schöne Gefühle vermitteln und ein paar Lichter irgendwo. Ich denke wahrscheinlich nicht gegen das, aber er hat ja viel mehr wollen. Er hat uns wollen in die Freiheit führen vom Fluch, vom Gesetz und in die Stellung von Söhnen Gottes. Das war sein Ziel. Uns zu retten, uns übermäßig zu beschenken. Das ist immer noch, wir leben im Glauben, ihr Lieben, gell? Das ist alles im Glauben, aber es ist Realität. Ich würde das gerne jetzt sichtbar machen, aber es ist erst im Glauben, aber es ist Realität. Und das Dritte, er ist gekommen, um uns Lebenssinn zu geben, der sich in seinem Reich, in der Gemeinde verwirklicht und zum Tragen kommt. Also geniessen wir die Weihnachtsatmosphäre, weil die gar niemandem irgendwie abspenstig machen, geniessen die, aber bleiben nicht dabei stehen. Weihnachten hat noch viel mehr. Und in dem Sinn wünsche ich allen schöne Weihnachten. Und einfach, dass das Auswirkungen hat in unser Leben rein, möglichst an jedem Tag im neuen Jahr. Amen. Ich möchte noch beten.